Es ist ein Freitagabend in Berlin vom Brandenburger Tor. Und hier treffen jetzt gleich zum allerersten Mal Julia, Tom und Jamila aufeinander. Ich komme aus drei verschiedenen Richtungen. Ich stehe jetzt hier direkt vorm Brandenburger Tor auf der Ostseite, auf dem Pariser Platz. Auf der anderen Seite hinter mir war früher West-Berlin. Und aus drei verschiedenen Richtungen nähern sich jetzt Julia, Jamila und Tom. Tom kommt aus Richtung Adlon.
Was erwartest du dir von heute?
Dass es ein lustiges Gespräch wird. Unterhaltsam, stocksteif, nicht stocksteif.
Jamila kommt aus Richtung Unter den Linden.
Bist du denn aufgeregt?
Jetzt?
Ja, nee. Naja, du triffst da halt wildfremde Leute.
Ach so, ja. Das ist ständig schon meine Arbeit. Okay.
Und Julia kommt aus der Richtung Hauptbahnhof.
Was erwartest du denn von heute Abend?
Oh, die Frage hasse ich. Wenn du keine Erwartungen hast, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Nein, keine Ahnung. Einfach nur ein bisschen reden.
Ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich bin ich aufgeregter als alle zusammen. Denn irgendwie ist es ein bisschen aufregend, dass jetzt alle drei zum allerersten Mal sich auch persönlich treffen. Ich habe ja alle drei schon einmal getroffen, aber irgendwo hier müssen sie jetzt auftauchen, an diesem wirklich historischen Ort. Ich sehe tatsächlich da hinten schon Tom, wie er da steht. Da hinten sehe ich Jamila. Jamila kommt so aus der Richtung Unter den Linden. Julia sehe ich noch nicht. Aber die müsste auch gleich kommen. Die muss sich hier wahrscheinlich noch durchs Brandenburger Tor durchschlängeln. Sehe ich sie tatsächlich auch? Auf meiner linken Seite kommt Julia gerade angelaufen tatsächlich. Da kommt Jamila und da ist auch Tom. Julia ist extra aus Frankfurt angereist für diese Aufnahme hier und kommen wirklich fast alle gleichzeitig auf mich zu. Tom ist aus Leipzig angereist und schon vorsichtiges Winken.
Moin!
Genau, da ist ein knappes Rennen. Hallo Tom!
Hi, ich hab gewonnen!
Tom hat knapp gewonnen, da kommt Jamila.
Hallo!
Und Julia, hallo.
Hi.
Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen in Berlin am Brandenburger Tor. Also für dich, Jamila, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich. Aber
ich komme hier nicht so oft.
Aber auch du bist jetzt nicht jeden Tag hier, ne? Wie geht's euch?
Gut.
Gute Zugfahrt gehabt?
Ja, 4 Stunden war okay. Umweltfreundlich.
Obwohl Julia von allen die längste Anreise hat, ist sie mit ihrem kleinen Rucksack auf die Minute pünktlich. Ihre Mutter hat übrigens in den 60er Jahren ihre Kindheit im Osten der Stadt verbracht. Irgendwie schön, Julia mal nicht wie bisher immer in Frankfurt am Main, sondern hier vorm Brandenburger Tor zu treffen. Für mich ein besonderer Ort.
Von wo bist du gekommen?
Von Frankfurt.
Ach ja, okay, stimmt, das ist ein Stück, ne?
Ich habe ein bisschen früher Schluss gemacht auf der Arbeit und bin dann schnell in den ECE gesprungen.
Ja, früher Schluss war bei mir nicht. Ich hatte kurz Bammel, dass ich länger bleiben muss.
Weil? War noch irgendwas?
Oder? Es ist Freitag. Freitag und Hotel, das ist Krieg. Also wenn du freitags pünktlich Feierabend machen kannst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also wahrscheinlich geschummelt. Und ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe den Rest meiner Kollegin gesagt, hier, mach mal.
Ich muss los.
Ja, ich habe Termine.
Hier im Adlon? Oder wo?
Ich glaube, ich will da nicht rein. Ich glaube, das ist mir zu schickimicki. Das ist die Concierge-Jungs, die da stehen, die sehen cool aus. Aber ich glaube, das ist mir die Nase zu weit oben. Das ist mir näher.
Nach all den Jahren habe ich es zum ersten Mal geschafft, Julia und Tom an einem Ort zusammenzubringen. Und mit Jamila gibt es seit diesem Jahr ja noch eine dritte im Bunde. Ein besonderer Moment.
Macht das noch irgendwas mit euch, jetzt hier vorm Brandenburger Tor zu stehen? Irgendwie so hier Ost, da West auf der anderen Seite? Oder?
Ich muss sagen, nee.
Ich glaube, es würde mehr mit mir machen, wenn wir unten am Roten Rathaus wären oder am Fernsehturm oder so.
Das
sind so.
Das ist für dich so Osten.
Am
oder?
Ehemaligen, wo jetzt das Humboldt-Forum ist, wo der Palast der Republik war. Ja, das finde ich irgendwie.
Das ist für dich so eine DDR-Erinnerung, oder?
Ja, also irgendwie ist es schon, sind es so Orte, wo meine Familie mir immer wieder Sachen auch so drüber erzählt hat. Mein Onkel saß in so einer Kommission, wo so normale BürgerInnen quasi eingeladen worden sind, das Kulturprogramm des Palast der Republik mitzubewerten. Und der war dann zum Beispiel regelmäßig da drin und hat dann so gesagt, so ja, die Show war gut oder da brauchst du noch das. Also so. Und
Jamila bringt mit ihrem palästinensischen Vater, der in die DDR geflohen ist, sowie ihrer ostdeutschen Mutter und ihrer Familie eine ganz eigene Perspektive mit. Der Schwerpunkt ihrer Assoziation zur Teilung liegt deshalb deutlich weiter östlich in der Stadt.
Mein Opa hat am Fernsehturm mitgebaut, als Bauarbeiter. Ich habe den nie kennengelernt, leider, mein Opa, aber meine Oma hat das dann immer erzählt und es war immer so was Besonderes, dann so auf den Fernsehturm zu gehen. Deswegen, dieser Ort für mich ist irgendwie eher so repräsentativ für Berlin und der andere Ort da vorne, da habe ich irgendwie mehr so Familie.
Das ist hier eher touristisch.
Ja, sehr touristisch, genau.
Ja, hier machen alle ihre Selfies auf jeden Fall. Ja.
Ich habe heute auch schon einige Fotos gemacht von den Leuten.
Alle von den kamen. Leuten?
Ja, ja, die dann alle kamen und gefragt haben, ob ich ein Foto von ihnen machen kann.
Ach so. Eigentlich ganz schön, dass die
verschiedenen
Sonne
Einstellungen.
Können wir in die Sonne gehen?
Ja, wir gehen jetzt Richtung Sonne, würde ich sagen. Einmal durchs Brandenburger Tor. Aber nochmal zum Brandenburger Tor selber.
Ja, wir gehen einmal durch und dann so Richtung Tiergarten. Ja, wir und dann zum Biergarten.
Ich glaube, das Ding ist, dass man ganz oft den Mauerfall mit dem Brandenburger Tor verbindet, weil diese Aufnahmen, die damals entstanden sind, die um die Welt gegangen sind, die waren alle vom Brandenburger Tor. Vom Osten oder vom Westen in den Osten fotografiert. Und da war im Hintergrund immer dieses Tor.
Tom nutzt unsere Einladung für ein Berlin-Wochenende mit seiner Freundin. Zufälligerweise hat er, der nie erwachsen werden wollte und heute in einem Leipziger Vier-Sterne-Hotel arbeitet, ja vor dem Berliner Hotel schlechthin, dem Adlon, gewartet. Jetzt sind seine Gedanken aber beim Brandenburger Tor und seiner Wirkung.
Ne? Und ich glaube, wenn du aber selber Berliner bist oder hier lebst, dann verbindest du andere Sachen mit Ost-West. Ja. Und für mich, ich kann dich dann nur verstehen, dass du einfach sagst, okay, für mich ist Osten eben Berlin-Hellersdorf, der Alexanderplatz, ne? Marzahn. Ja, das verbinde ich mit Ost-West. Ja.
Und David Hasselhoff stand aber wo?
Der stand da drüben.
Der stand.
Okay, ja.
Stimmt, David Hasselhoff. Ja, ja, ja.
Ihr hört Deutschland ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Folge 6. Was kann aus Deutschland werden? Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auch werbefrei in der ARD Audiothek.
Okay, dann lass uns doch einfach mal in den Tiergarten gehen, da ist auch ein bisschen ruhiger.
Die drei Mauerfallkinder, Joana, Benny, Noah, den wir für das große Finale neben Benny zusätzlich als Tonmann eingespannt haben, und ich, spazieren mit dem Bild vom glitzernden David Hasselhoff im Kopf durch das Brandenburger Tor, den Tiergarten und dann ins Regierungsviertel.
Glaubt ihr irgendwie, also habt ihr das Gefühl, dass ihr so miteinander auf übernatürliche Art verbunden seid, weil ihr den gleichen Geburtstag habt?
Nee. Nee, an sowas glaube ich nicht, nee.
Vielleicht doch. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber vielleicht, ich weiß es nicht.
Bist du so ein bisschen spirituell?
Ich hab eine spirituelle Ader. Ich glaube auch fest daran, dass meine Schwester und ich noch mal mehr miteinander verbunden sind auf eine Art und Weise, was man nicht erklären kann. Da gibt es so ein paar Momente, wo ich mir sage, so, das passiert nicht einfach so. Das hat einen Grund. Aber das kannst du ja nicht messen, kannst du ja nicht beweisen.
Ich finde sowas spannend, ich hatte sowas noch nie, aber... Ja, Tom, du hast doch auch gesagt, dass das für dich kein Zufall ist, oder? Dass du am 9. November 89 geboren wurdest.
Habe ich das so gesagt?
Ja, hast du so gesagt.
Ich glaube daran, dass alles, was passiert, mit einem Grund passiert. Also alles. Alles. Also auch, dass wir jetzt hier langlaufen, das hat einen bestimmten Grund. Dass es nach Gras riecht, hat einen bestimmten Grund. Dass der junge Mann neben uns vorbeiläuft, hat einen Grund. Es hat alles einen Grund. Nichts passiert einfach so.
Nach wenigen Minuten überqueren wir die Straße des 17. Juni mit dem Blick auf die Siegessäule links und rechts dem weiter entfernten Brandenburger Tor. Das nächste markante Gebäude ist auf der rechten Seite der Bundestag.
Hier ist übrigens der Reichstag, ganz schönes Fotomotiv.
Seit wann ist denn die Wiese so kaputt?
Ich glaube, seit der Fußball-EM.
Ja, schon länger.
Ja.
Aber war da irgendwas aufgebaut?
Ja, hier war alles so Public-Private-Viewing. Hier waren auch so Fan, so VIP-Zelte und so, wow, von irgendwelchen Sponsoren.
Und deswegen muss man eine Wiese so kaputt machen, ja?
Ja.
Wow. Hat sich da nicht Jens Spahn total beschwert, dass er nicht gut zu seinem Büro kommt oder sowas?
Ach, der Arme.
Wäre ihm zuzutrauen.
Kann schon sein.
Irgendwie hat er sich beschwert, dass das nicht hier sein sollte.
Aber können wir mal kurz festhalten, wie wunderschön dieses Gebäude eigentlich aussieht?
Der Reichstag?
Ja.
Ja, also jetzt in der Abendsonne sieht es auch wirklich noch mal...
Also ich sag mal, prinzipiell ist das unsere Demokratie, die da steht, ne? Und das finde ich mega sexy.
Warum? Wegen der Kuppel oder?
Nee, also weil ich mit diesem Gebäude unsere Demokratie verbinde. Da wird unser Alltag geschmiedet, weißt du? Und das ist so ein, weiß nicht, irgendein krasser Christ, der wird sich denken, oh, geile Kirche, Gott, juhu. Und ich denke mir so, das ist meine Kirche.
Jetzt kommen wir am Kanzleramt vorbei. Was haltet ihr von der Ampel?
Das Ding ist, ich schäme mich, ich habe Grün gewählt. Mache ich so schnell nicht nochmal. Ich gehe wieder nach weiter links. Das ist...
Also du bist nicht zufrieden?
Nee. Ich fühle mich nicht repräsentiert. Ich fühle mich nicht... Also da...
Aber das könntet ihr
ihnen ja mal sagen, als AfD, wenn ihr, weißt
wenn
du?
Ihr drin wärt, könntet ihr es ja ihnen sagen.
Ja, weil das so viel bringt.
Glaubst du nicht, dass es was bringen würde, zu diskutieren? Nee.
Nee.
Was willst du? Da sind
das ist denen doch egal, was wir sagen.
Ich glaube, egal nicht, aber ich denke, das sind Leute, die sind halt so krass gefestigt in ihrer Meinung und stecken so tief in ihrer Lobby drin, dass sie denken, so ist schön, dass du das sagst, aber...
Also ihr habt nicht danke. Das Gefühl, dass man wirklich was verändern kann, sozusagen.
Mit gezielten Wahlen schon.
Genau. Aber also nicht, dass wir da klingeln würden und sagen würden, hier finden Scheiße, was ihr macht. Klingeln?
Ich höre da trotz oder vielleicht auch wegen ihres eigenen Engagements eine gewisse Elitenskepsis und Ernüchterung raus. Gleichzeitig sind gezielte Wahlen für Julia und Tom ganz offensichtlich ein demokratisches Mittel der Mitbestimmung.
Also demokratisch erreichen kann man sicherlich was, um das immer aufzugreifen. Ob das jetzt im direkten Dialog Früchte trägt, mag ich zu bezweifeln. Aber ja, ich glaube, unsere Demokratie gibt schon die Möglichkeit, dass Dinge geändert werden. Und in den letzten Jahren hat man das ja gesehen. Ich meine, es gibt Themen, die haben sich massiv gedreht, sei es jetzt Ehe für alle, sei es Geschlechtsangleichung, pipapo. Da ist viel passiert für die Freiheit der Menschen, außer in Bayern vielleicht. Geht schon in die gute Richtung.
Aber geht's euch nicht schnell genug, oder könntet ihr es irgendwie greifen? Also wo kommt diese Frustration her?
Manche Sachen sind halt überfällig. Auch jetzt der Abtreibungsparagraf. Ich weiß gerade nicht, wie man ihn korrekt nennt. Also dass man da jetzt noch drüber diskutieren muss. Und das ist einfach eine Farce. Ehe für alle war auch überfällig. Also ich kann mich über so Sachen schwierig freuen.
Aber das wäre
freuen.
Ja dann langsam sozusagen. Also das, der Vorwurf wäre ja dann, das dauert zu lange, ehe sich
Sachen umsetzen, die schon längst hätten gegeben sein müssen.
Mhm.
Und das ist frustrierend.
Diese Enttäuschung, dass alles so lange dauert, kann ich gut verstehen, weil es mir lange ziemlich ähnlich ging. Mittlerweile denke ich jedoch, gerade wegen der gegenläufigen gesellschaftlichen Entwicklungen und Leuten, die die Zeit am liebsten wieder zurückdrehen wollen, dass es gerade fortschrittlichen Leuten schon im demokratischen Sinne gelingen muss, mindestens eine deutliche Mehrheit mitzunehmen. Ansonsten reißt da was auseinander. Maximalforderungen, egal wie gut begründet sie auch sein mögen, helfen da nicht. 35 Jahre nach dem Mauerfall gibt es aber zumindest beim Thema Zusammenwachsen durchaus Hoffnung. Und manchmal versteckt die sich in soziologischen Büchern.
In Ihrem Buch Triggerpunkte, das ist tatsächlich was, was mir wiederum so ein bisschen auch Mut macht, kommen Sie schon auch zu dem Schluss, dass Deutschland gar nicht so unüberwindbar gespalten ist, wie es manchmal scheint oder vielleicht auch herbeigeredet wird. Denn bei großen Fragen wie, weiß ich nicht, wie viel Staat brauchen wir oder brauchen wir Migration, sind sich die Deutschen doch relativ einig. Also da gibt's so eine Grundbasis eigentlich.
Ja, das ist schon so. Also das, klar, wir haben einen Anteil von Leuten, die eine demokratiefeindliche Partei wählen. Wir haben in dem Buch das auch so auf 20 plus x maximal geschätzt. Ich glaube, das ist nach wie vor eine realistische Schätzung. Deutschlandweit, das ist nicht die Mehrheit. Die anderen 80% stehen relativ stabil zur Demokratie, sind keine Migrationsfeinde, wollen den Wohlfahrtsstaat nicht abschaffen und leugnen auch nicht den Klimawandel. Sind schon mal gut.
Ost und West sind also als Kategorien gar nicht das Problem. Problematisch ist eher die Idee der Einheit oder noch konkreter der Einheitlichkeit. Es wäre demnach deutlich sinnvoller, dass wir alle anders bleiben dürfen.
Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Wir haben politische Systeme, wo viele Kompromissbildung auch notwendig sind, also in der Zusammenarbeit von Bundesrat und Bundestag, aber auch in den unterschiedlichen Koalitionsregierungen im Bund und auf den Ländern. Das hat ein bisschen Antipolarisierungscharakter, denn man kann eine andere Partei nicht vollständig dämonisieren, wenn man nach der Wahl da eine Koalition machen möchte. Das heißt, man muss irgendwie zumindest so eine Grundhaltung der Kompromissfähigkeit noch an den Tag legen. Wir haben eine starke Verrechtlichung mit starken auch Verfassungsgerichten und wir haben nach wie vor eine Qualitätspresse, super Podcasts natürlich und einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist in gewisser Weise auch eine Stütze des demokratischen Systems.
Aber gleichzeitig muss man eben auch konstatieren, gibt es diese Auslöser, ne, die auch immer wieder zu hitzigen Diskussionen führen, weil sie die Leute, jetzt benutze ich einfach mal das Wort, triggern. Also Lastenrad, Gendersternchen sind da nur so zwei besonders prominente Beispiele vielleicht. Können Sie sich jetzt nach all der Zeit, wo Sie sich damit ja so intensiv auch beschäftigt haben, das noch besser erklären, warum das so ist, warum es diese Punkte gibt, wo dann die Leute sagen, jetzt reicht's?
Ja, wir haben halt feste moralische Dispositionen oder Grundüberzeugungen und immer wenn die verletzt werden, dann reagieren wir auf emotionalisierte Art und Weise oder unerbittlicher. Also dann ziehen wir rote Linien, dann geht uns ein bisschen die Hutschnur hoch und das sind relativ allgemeine Prinzipien.
Mir ist da noch der Wunsch von Anke Wiegert mit dem Geschenkeladen in Grimm aus der zweiten Episode im Kopf.
Und da haben wir, selbst wenn man sich auf Arbeit mal so gekappelt hat, man auf den Feierlichkeiten hat man wieder, ne?
Hat sich wieder vertragen.
Hat man sich wieder zusammengetan, hat man einen getrunken und dann war wieder gut, ne? Und heute ist ja, da konnte man auch mal den...
Viele ertragen es heute nicht mehr, wenn jemand eine andere Haltung zu einem konkreten Thema hat. Und zu oft wird dann die andere Person ganz abgestempelt. Ein wenig mehr Toleranz und mehr Geduld könnten ihr helfen. Es muss ja dafür nicht gleich Alkohol ins Spiel kommen. Auf jeden Fall sind wir alle in Deutschland, 35 Jahre nach dem Mauerfall, gar nicht so gespalten, wie es manchmal erscheint. Oder wie es uns die Polarisierungsunternehmer, wie Steffen Mausi nennt, weismachen wollen. Und dann haben wir ja schon festgestellt, dass eigentlich auch niemand ernsthaft eine erneute Teilung will. Im Gegenteil. In den vergangenen Jahren haben sich die Diskussionen und die Debatten deutlich verbessert. Vielleicht haben ja Initiativen wie Perspektive hoch 3, dritte Generation Ost oder eben Wir sind der Osten daran einen Anteil.
Und wo stehen wir da jetzt gerade? Aber ist es nicht tatsächlich auch so, dass in den letzten 5 Jahren doch viel passiert ist? Also Sie beschreiben das ja zum Beispiel in Literatur, aber auch im Film, weiß ich nicht, sowas wie Tamara, was jetzt den Grimme-Preis gewonnen hat und so, dass da ja doch jetzt viele so persönliche, individuelle Geschichten auch rauskommen, veröffentlicht werden, diskutiert werden, die durchaus mehr Grautöne zeigen als noch vor 5 oder 10 Jahren?
Das stimmt schon. Ich muss mich da ein bisschen korrigieren, was aber, glaube ich, auch in Ordnung ist. Als ich mein damaliges Buch Lütten Klein geschrieben habe, war der ganze Diskurs noch viel enger. Und da hatte ich schon als beim Schreiben gesagt, oh, da gehst du ganz schön an die Grenze. Das kann viele Leute provozieren, weil ich wirklich versucht habe, mich erstmal von so ideologischen Manschetten freizumachen und eine Gesellschaft so zu analysieren, wie ich als Soziologe das machen würde, ganz unabhängig von dem politischen Diskurs. Und wenn man heute in dieses Buch gucken würde, würde man sagen, meine Güte, was soll denn daran irgendwie heikel gewesen sein oder umkämpft? Sondern da hat sich schon der Diskursraum nochmal deutlich geöffnet, es ist mehr möglich. Es beteiligen sich auch deutlich viele jüngere Menschen daran, also nicht immer nur sozusagen die Stubenältesten der DDR und die jetzt so wie so eine Art Wächterrat darüber bestimmen, was gesagt wird und auf welche Weise, sondern da habe ich schon das Gefühl, da gibt es jetzt Lockerungsübungen, die sind mir auch sehr sympathisch.
Ich höre da auch raus, dass Sie sagen, gerade die jüngeren Leute, die vielleicht dieselben Themen ja auch nochmal diskutieren, nur vielleicht anders, sind schon auch hilfreich?
Ja, finde ich schon. Ich finde, das war jetzt auch auf mehreren Podien immer mit jüngeren Leuten. Erstmal sind sie nicht so verhaftet in diesem ganzen Alten. Manchmal kennen sie das gar nicht.
Irgendwie spannend, dass wir in der letzten Episode noch festgestellt haben, dass junge Leute ein Problem sein können. Und hier sind sie möglicherweise eine Lösung. Ganz offensichtlich hat das aber auch etwas mit Bildungsmöglichkeiten und Milieus zu tun.
Sie sind vielleicht auch nicht so angreifbar in ihrer Biografie. Also da Fragen von Verstrickung oder Herkunft kann man jetzt vielleicht gegen jemanden, der, weiß nicht, 1992 geboren ist, vielleicht nicht so in Stellung bringen. Und das macht natürlich ein Stück weit unbefangener. Und sie können trotzdem auch intensivst kritisieren, auch den Umgang der Altvorderen zum Beispiel mit dieser DDR-Vergangenheit und mit dem Opportunismus in der DDR oder bestimmten Dingen, die man da getan oder auch nicht getan hat. Das heißt, sie können diese Fragen stellen und sind dabei vielleicht nicht in der Gefahr, nochmal ganz andere alte Wäsche zu waschen, sondern da geht es wirklich ans Unmittelbare. Und das finde ich ist eigentlich schon erstmal eine interessante Diskurserweiterung.
Finde ich persönlich auch. Und da ihr es bis hierher in die 6. Episode geschafft habt, würde ich euch mal unterstellen, dass ihr diese neuen Perspektiven auch bereichernd findet. Da passiert also etwas auf der großen gesellschaftlichen Ebene. Mit Julia, Jamila und Tom sind wir nach unserem Regierungsviertelspaziergang mittlerweile auf ein Bier im Zollpackhof gegenüber vom Kanzleramt angekommen. Es gibt Currywurst, Suppe, Schnitzel und die Frage nach dem Erwachsenwerden.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, früher war man in der DDR, fühlte man sich so mit 18, 20 erwachsen. Jetzt ist das mit 35 oder 35 bis 40. Ihr werdet jetzt erst 35, also ihr seid noch kurz davor. Aber fühlt ihr euch schon irgendwie erwachsen oder?
Also es kommt ja darauf an, wie du erwachsen definierst.
Das kann ja jeder für sich, aber du würdest sagen, ja.
Ja. Erwachsen, ja, aber ich fühle mich jetzt nicht wirklich älter, als ich vor 10 Jahren war. So. Wahrscheinlich habe ich mich auch im Kopf weiterentwickelt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich groß anders war vor 10 Jahren. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr im Studium stecke, also dass ich jetzt doch karrieremäßig weiter bin als damals. Ich wäre jetzt auch gern nicht noch mal 18, so, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und die ganzen Unsicherheiten, die man so als Teenie hatte, also auf die kann ich auch verzichten. Aber ich weiß auch, ich glaube, ich werde mich jetzt auch mit 40 oder 45, ich glaube, ich werde immer mich ungefähr gleich fühlen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir gar nicht, weil ich bleibe ja ich. Aber kann auch sein, dass in 10 Jahren fragt ihr mich und dann sage ich, es ist alles anders.
Du hattest mir die Frage schon zweimal gestellt. Beim ersten Mal weiß ich, dass ich darauf keine Antwort hatte. Beim zweiten Mal habe ich dir gesagt, ich bewahre mir den inneren Punk und das innere Kind. Und ich glaube, das ist eine super Anleitung. Und nein, ich werde nicht erwachsen. Ich tue so. Manchmal habe ich erwachsene Momente. Ich war letzte Woche im Legoland im Urlaub. Ich glaube, das beschreibt das sehr gut, dass wir für 250 Euro Lego gekauft haben.
Für dich?
Nee, für uns. Okay. Also für meinen Sohn und mich. Jetzt ist die Frage, ist es erwachsen, weil ich das Geld habe und mir so einen Blödsinn kaufen kann? Oder ist es unerwachsen, weil ich es mache und mir so ein Zeug kaufe? Deshalb, ich kann es dir nicht sagen. Aber eigentlich ist es mir vollkommen egal. Ich habe Lego.
Ich würde schon sagen, dass es erwachsen ist, dass du halt für dich diese Entscheidung triffst und es halt auch so irgendwie feierst, oder?
Naja,
dass du dich überhaupt nicht unsicher darüber bist. Sondern
also ich finde auch, Erwachsensein ist, dass du halt eigenverantwortlich Entscheidungen triffst und dein Leben so führst, wie du es führen möchtest.
Habe ich mit 18 ja aber auch. Und da habe ich ja mit 18 entschieden, okay, lass uns zusammen
in Netto gehen, ich die schmiere und ihr packt das Bier ein. Ist das dann auch erwachsen?
Ja, also ich meine, sind ja alles Erfahrungen, die dich wachsen lassen.
Ja.
Wachsen lassen und erwachsen. Den Zusammenhang habe ich auch noch nicht gesehen. Aber
also habe ich viel drüber nachgedacht. Also zum Beispiel für mich war, du fandest witzig, dass du gerade das innere Kind erwähnt hast. Also für mich ist so, erwachsen werden auch so eigene Traumata und Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend auch zu reflektieren und ja, lernen, damit umzugehen und da auch Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also so, deswegen, genau, für mich ist, glaube ich, erwachsen werden, eigentlich wachsen an all dem, was einen geprägt hat, und gucken, was will ich davon heute noch an meinen Schutzstrategien zum Beispiel behalten, was will ich verändern. Und ich glaube wirklich so dieses, wie will ich leben, wo will ich leben, mit wem will ich leben, also so wirklich sehr bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht einfach nur zu machen, was irgendwie kommt. Also das ist für mich Erwachsensein. Nicht unbedingt mal langfristig.
Erwachsen nach einem halben Leben. Auch für das Erwachsenwerden gibt's also ganz unterschiedliche Ansätze. Ist doch irgendwie auch beruhigend. Für mich persönlich gehört dazu auch, für mich und mein Handeln Verantwortung zu übernehmen. Und ich selbst versuche auch stärker, die Perspektive der jeweils anderen zu sehen und idealerweise auch zu verstehen. Auf jeden Fall würde ich gern heute schon wissen, wie es Jamila, Julia und Tom in 35 Jahren geht. Oh Gott, ich bin dann 77, hoffentlich. Viel Zeit für Veränderung. Was für uns Menschen gilt, gilt natürlich auch für Orte und deshalb auch für Grimmen, unsere beispielhafte Stadt in Vorpommern.
Was ist denn Ihre Vision für Grimmen? Also wo steht denn Grimmen in 35 Jahren?
Die klassische Frage.
Ja, die klassische Abschlussfrage.
Die klassische Abschlussfrage.
Was wollen Sie erreichen als Bürgermeister? Nee, aber ernsthaft, wie stellen Sie sich vor Grimmen in 35 Jahren, wenn Sie dann im Ruhestand sind?
Ich stelle mir vor, dass das ein Standort wird, wo man sehr, sehr gerne lebt und wohnen will. Und dazu gehören ein paar Grundsachen. Natürlich auch Wirtschaft und Arbeit, natürlich aber auch eine junge Stadt. Wir haben 21 Spielplätze, wir haben so viele Kitas, wir haben eigentlich alles da. Und das ganze Ding, Schulen ja auch, jede Menge, alles dabei. Mehrere Grundschulen, Realschule, Gymnasium, Förderschule, alles da. Dass man sagt, hier will ich wohnen, hier will ich bleiben. Wenn auch der eine oder andere dann in Straßburg oder Kreisburg zur Arbeit fährt. Aber hier soll das die Heimat sein. Hier soll man sich wohlfühlen, soll man sich sicher fühlen. Das ist auch so ein großer Faktor. Und hier soll was geboten werden für die Familien, für die Kinder vor allen Dingen. Und das ist ja schon da und das wollen wir weiter ausbauen, auf jeden Fall. Also Wohnstandort und Arbeitsstandort, das in erster Linie. Tourismus wird ein bisschen, in 35 Jahren sollte es erledigt sein, hoffentlich mal, dass wir dann noch Tourismus haben. Aber das ist, glaube ich, schwieriger. Du musst das erst das andere anziehen. Dann funktioniert das.
Also ich träume jetzt nicht von irgendwie einem Disneyland oder einem Golfclub vor der Tür oder irgendwie...
Ich bin ein bisschen Realist. Ich habe schon zu viel in meinem Leben erlebt. Mir wäre das lieb, wenn man sagt, man hat so viel geschaffen, in kleinen Schritten auch, dass jeder, der hier wohnt oder der hierher kommt, sagt, oh, hier toll hier. Das sieht schick aus. Hier ist sauber, hier ist ordentlich. Hier ist alles da an Versorgung. Hier kann man sich wohlfühlen. Hier kann man Gesellschaft erleben. Hier will ich wohnen. Ich glaube, dann ist schon sehr viel, wenn man das sagen kann. Klar habe ich so eine Wirtschaft, ein Autowerk oder sowas. Das hat jeder. Ich glaube, jeder Bürgermeister in ganz Deutschland hat diesen Wunsch und als Vision. Aber es wird nicht für alle erreichbar sein.
Wirtschaftlich gibt es für viele Regionen in den ostdeutschen Bundesländern durchaus große Chancen. Windrädern ist es ja erstmal wurscht, ob sie an der Nordsee oder Ostsee stehen oder in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Der wirtschaftliche Aufstieg des armen Agrarlandes Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg könnte auch eine Blaupause für ostdeutsche Regionen sein. Die neuen Ansiedlungen in Brandenburg oder Sachsen sind dafür mindestens ein Indiz. Ich persönlich denke ja, eine konsequente Digitalisierung wie in Estland könnte auch ein anderes Erfolgsmodell sein. Wenn ich beispielsweise Stendal und die Altmark mit ihrer klaren, ambitionierten Glasfaserstrategie sehe, macht mir das durchaus Mut. Schnelles Internet an jeder Milchkanne als positive Vision. Marco Jahns aus Grimmen sagt es ja. Die Flächen, die Infrastruktur und die Potenziale sind da. Und warum sollen die ostdeutschen Bundesländer nicht die Vorreiter der Digitalisierung und neuer Geschäftsmodelle werden? Brandenburg das neue Estland und Sachsen das neue Bayern. Deutschland insgesamt würde das vermutlich gut tun. Irgendwie, glaube ich, könnten wir positive, utopische Energien, wie Steffen Mau sagen würde, durchaus gebrauchen. Außerdem würde es sicher gut tun, wenn wir den vielen Menschen mehr Aufmerksamkeit schenken, die sich seit Jahren vor Ort in demokratischen Ämtern und in Parteien engagieren, so wie Marco Jahns in Grimmen.
Ja, Politik mache ich schon ewig. Also, weiß gar nicht mehr, wie lange. Also es macht mir Spaß, hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich bin nicht jetzt hier so, Unternehmer, jetzt ist da ein Platz frei geworden, bewirb dich mal und mach mal. Ne? Und gar nicht wissen, was da drauf hinzukommt. Nee, das wusste ich schon. Also was dazugehört. Also war mir ziemlich sicher, was ich da tue. Und was da an Arbeiten ansteht, wird man auch nicht im Detail alles wusste, was da noch kommt. Aber das merkst du schon.
Aber als politisch engagierter Mensch sind Sie hier in Vorpommern, aber auch in Ostdeutschland, ein absoluter Exot. Es gibt nicht so viele, die in der Partei sind, die sich engagieren.
Weiß ich nicht. Also,
rein prozentual. Also, ne,
prozentual es gibt, vielleicht, das kann sein. Das kann
also ich glaube, die SPD so. Hat in Ostdeutschland so viele Mitglieder wie in kleinen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen oder so.
Ja, kann sein, ja.
Ja. Oder CDU auch. Also ist nicht ist bei allen Parteien so. Ne?
Das mag sein, das weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt nur durch die CDU oder wie so meine Engagement. Ich habe ein paar, wie jeder, der sich irgendwo beteiligt. Eine Partei oder eine Vereinigung oder egal was. Der schließt sich dem ja an, weil er ein paar Gedanken hat, warum er das tut. Ich glaube, kein Mitglied in irgendeiner Partei ist mit allem einverstanden, was andere Parteimitglieder oder oben gesagt wird. Das ist völlig klar. Das ist, glaube ich, kann man nur drüber grinsen müssen, da kann sich jeder seinen Teil denken. Aber das sind so meine... Mein Naturell, wo ich gesagt habe, das passt.
Erinnern wir uns nochmal an Episode 3, in der Steffen Mau analysiert hat, dass in den vergangenen 35 Jahren und vor allem in den 90ern die nationale Idee übernutzt und die demokratische Tradition unternutzt worden ist. Die DDR-Bürgerrechtsbewegung und ihre Ideen sind heute fast in Vergessenheit geraten. Runde Tische, Bürgerbeteiligungsform und direkte demokratische Elemente.
Parlamentarismus. Und ich würde schon sagen, wenn Ostdeutschland eine ganz andere politische Landschaft vorhanden ist und die Leute lehnen ja nicht Demokratie ab. Ne? Es gibt eine große Zustimmung zur Demokratie. Sie lehnen ja die Parteiendemokratie ab. Und dieses Fremde mit der Parteiendemokratie sich auf absehbare Zeit nicht verbessern, sondern eher verschlechtern wird, dann müssen wir darüber nachdenken, wie kann es eigentlich eine Frischluftzufuhr zu den existierenden demokratischen Institutionen ergeben. Und mein Vorschlag sind eben diese Bürgerräte, nicht als Ersatz der Parteiendemokratie, sondern eigentlich als Anbau, als Veranda am Haus der Demokratie.
Du bist auch als Trainingsplatz?
Ja, auch als Trainingsplatz oder Probebühne, wo man über bestimmte gesellschaftliche Fragen, ob auf lokaler, kommunaler Ebene, auf der landespolitischen Ebene, von mir aus sogar auf der bundespolitischen Ebene, bestimmte Entscheidungen auch Bürgerräten überträgt. Die sind ja sehr immun gegenüber dem Vorwurf, dass es irgendwie ein Elitenkartell gibt, dass das System da oben alles entscheidet und man nichts, keine Mitsprache hätte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden per Losverfahren aus der Gruppe der allgemeinen Wahlberechtigten ausgewählt werden. Und was ich glaube, was Ostdeutschland fehlt, ist sozusagen auch eine gelebte soziale Erfahrung mit argumentativem Austausch, mit Toleranz für unterschiedliche Positionen, mit Form von Wechselseitigkeit.
Und in der Altmark, aus der meine Verwandten kommen, haben sie diesen Herbst in der Stadt Osterburg beschlossen, die neuen Radwege und deren Planung in einem Bürgerrat zu diskutieren. Und genau das sind doch Ansätze, die vielleicht am Ende zu mehr Verständnis und Akzeptanz führen.
Und wenn man das gut organisiert, dann sind das natürlich genau die Orte, wo das stattfinden kann. Bei den Bürgerräten kommt hinzu, dass aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch mit so einem Instrument schon geforscht, dass extreme, extremistische Meinungen in der Regel eingehegt und eingedämmt werden oder runtergedimmt. Das heißt, diese leise Mitte, die sich am politischen Prozess häufig zu wenig beteiligt, die wird tendenziell lauter, kann sich besser artikulieren, weil es auch differenzierter zugeht. Und diese lauten extremistischen Ränder werden zum Teil auf Normalmaß, aber zum Teil sogar noch zurückgestutzt, aber zum Teil noch ein bisschen lauter.
Die leise Mitte muss lauter werden. Das gilt für ganz Deutschland, aber für die ostdeutschen Länder ganz besonders. Und das passiert aber auch gerade. Zumindest beobachte ich das ganz subjektiv in meinem Umfeld. Allein dieses Jahr haben mir mehrere Leute von ihrem persönlichen Engagement bei sich vor ihrer Haustür berichtet. In Initiativen, Vereinen und auch in Parteien. In dieser Häufung wie dieses Jahr habe ich das noch nie erlebt. Da bewegt sich also was. Gleichzeitig hat uns dieser Podcast hier gezeigt, dass die ostdeutschen Bundesländer auch in den nächsten Jahren und vermutlich auch Jahrzehnten anders bleiben werden. Und dass das auch vollkommen in Ordnung ist.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Dauert es noch 35 Jahre, bis das nicht mehr so eine große Rolle spielt, Ost-West und so?
80 Jahre sind es, glaube ich, noch. Nee, 150 Jahre sind es, glaube ich, noch bis zur Gleichstellung der Frauen, ne?
Hast du das mal ausgerechnet?
Nee, es gibt Statistiken, die das ausgerechnet haben. Irgendwie, dass es noch über 100 Jahre dauert, bis die Frau gleichgestellt wird. So plus minus 10 Jahre gebe ich dem auch mit dem Ost-West-Thema. Also ja, ich denke, du kannst es auf eine Stufe stellen, weil das geht beides einher. Es ist beides streng miteinander verbunden. Einmal der westliche konservative Lebensstil, einmal der östliche, wir versuchen zumindest so zu tun, als wäre die Frau gleichgestellt, Lebensstil. Und ich denke, du kannst das auf eine Stufe stellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre es waren, aber es waren zu viel. Aber 35, nein, viel mehr.
Ob es nochmal 35 Jahre dauert, bis diese Unterschiede zwischen Ost und West nicht mehr so groß sind, dass ihr und wir darüber reden müssen. So. Oder ob das vielleicht so ein Ding wird wie Bayern, dass man dann halt sagt, ich komme aus den ostdeutschen Bundesländern oder...
Das glaube ich eher. Weil den Unterschied gibt es ja auch. Hier der Norden, die sind so ein bisschen... Wir reden jetzt nicht so viel. Und dann Bayern, die... Wenn die einmal anfangen zu reden, versteht man gar nichts mehr. Und die eher so ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube, ja, diese Version...
Vielleicht ist das ja auch eine Erkenntnis dieser Podcast-Reise hier. Wir alle machen uns Gedanken. Das zeigt ja auch, dass den allermeisten von uns etwas an einem guten Zusammenleben liegt. Was kann also aus Deutschland werden? Vermutlich keine Einheit im Sinne von Einheitlichkeit, aber eine Verbundenheit, die uns ein Zusammenleben mit ganz persönlichen Unterschieden ermöglicht und die uns insgesamt bereichert. Denn im besten demokratischen und mittlerweile muss man ja leider sagen privilegierten Sinne haben wir die Wahl. All das ist auf jeden Fall nur möglich, weil vor 35 Jahren mutige Leute in Plauen, Leipzig, Dresden, Berlin und der gesamten DDR auf die Straße gegangen sind und mit einer im wahrsten Sinne des Wortes friedlichen Revolution die Mauer zu Fall gebracht haben. Und wenn das damals geklappt hat, dann frage ich mich, weshalb wir als Gesellschaft nicht in der Lage sein sollten, uns weiterzuentwickeln. Wieso soll es beispielsweise nicht möglich sein, dass wir in den nächsten Jahren in Deutschland die Vermögen besser verteilen? Zwischen Ost und West, aber auch insgesamt in der Gesellschaft. Und das mit der Digitalisierung ist doch beispielsweise auch eigentlich nur eine Frage des Wollens. Und die Idee der Bürgerräte als Anbau am Haus der Demokratie kann doch Deutschland wirklich weiterentwickeln. Und wenn wir als Deutsche im Klischee eines mögen, dann ja wohl Anbauten wie Wintergärten. Eines dürfen wir auch nicht vergessen. In vielen Regionen auf der Welt schauen die Leute mit Bewunderung darauf, wie es die Deutschen in den vergangenen 35 Jahren geschafft haben, sich anzunähern und gemeinsame Lösungen zu finden. Und gerade deshalb würde ich mir wünschen, dass wir noch offener über Verletzungen, Missverständnisse und Erfahrungen sprechen. Denn nur wenn wirklich alle gehört werden und sich gesehen fühlen, kann es ein faires Miteinander geben. Dafür braucht es auf der einen Seite Interesse und auf der anderen Ehrlichkeit. Hören wir uns also alle noch genauer zu, suchen nach Gemeinsamkeiten zwischen Aachen und Zittau und schätzen die Unterschiede. Fangen wir an. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM Benjamin Zerdani. Originalmusik Martin Kohlstedt. Distribution MDR Mara May und Hanna Lohoff. Distribution Detektor FM Kati Zubeck. Covergestaltung Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM Christian Bollert. Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Ihr habt jetzt die letzte Episode dieser Staffel aus dem Jahr 2024 gehört. Folgt doch gern unserem Podcast, wo immer ihr eure Podcasts hört. Egal ob Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, RTL Plus, Spotify oder in einer Podcast-App wie Castro, Overcast oder Podcast Addict. Denn falls wir wieder etwas mitzuteilen haben, erfahrt ihr es hier als erstes. Was uns jetzt am meisten helfen würde, ist eine Empfehlung an eure Freundinnen und Freunde. Und 5 Sterne, wo ihr uns 5 Sterne geben könnt. Oder ein Kommentar bei Apple Podcasts. Hier auf der Ziellinie von Deutschland ein halbes Leben will ich gern noch ganz persönlich einigen Leuten danken, ohne die es diesen Podcast aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht geben würde. Da sind natürlich zuerst meine Eltern und meine Schwester. Und dann hat mich Andreas Ulrich vor 17 Jahren bei der allerersten Idee überhaupt erst zu diesem Langzeitprojekt ermutigt. Maria gehört ein ganz besonderer Dank dafür, dass sie so lange mit dabei gewesen ist. Und ich hoffe, du weißt, wie sehr deine Perspektive und deine Gedanken fehlen. Ohne Melanie Stein gäbe es die Initiative Wir sind der Osten nicht. Nicht zu vergessen sind auch Caro und Gundula. Ihr wisst schon wofür. Und ganz besonders danke ich Bianca. Denn du hältst es nicht nur aus, dass ich mich ständig mit diesem Thema beschäftige und dann auch noch darüber diskutieren will. Nein, du bringst auch dein ganz eigenes, ernsthaftes Interesse mit. Und die allerbesten Ideen für Social Media Posts. Danke euch allen. Und auch ganz am Schluss einer Podcast-Staffel sollte natürlich ein Podcast-Tipp folgen. Und genau das passiert jetzt. Aber hört selbst.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin. Die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Da hast du mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Den Link zum Podcast Wendehausen, Heimat im Todesstreifen von MDR Aktuell, findet ihr bei uns in den Shownotes.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute zusammen mit uns zu sprechen. Also wirklich, ich fand es sehr, sehr bereichernd, eure 3 verschiedenen Perspektiven auch nochmal so zu hören. Also, Dankeschön. Und ich habe ja rausgehört, du gehst zum Konzert von Jamila in Leipzig.
Cool.
Ihr geht nochmal Currywurst essen? Oder?
Ich habe jetzt meine Currywurst schon weg. Ich muss erstmal meine Freundin suchen. Die stromert hier gerade irgendwo durch Berlin.
Ja, ich muss leider auch los. Schon seit ganz lange. Okay, dann können wir das jetzt abmachen?
Können wir machen. Oder wir sehen uns in 5 Jahren wieder.
Ja, bitte.
Ich bin dabei.
Es wird spaßig.
Unbedingt gerne.
Dankeschön.
Ich danke. Kriegst du das oder wer kriegt das? Das behalte ich.
Gerade hat Benni was dagegen. Was sagst du?